Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 89. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sommerpause ist vorbei, ab heute rollt die Druckwelle wieder. Ins Rollen gebracht wird sie von einem der bekanntesten Köpfe in der deutschen AM-Szene. Ich freue mich sehr darauf, in wenigen Sekunden Karl Fruth, Gründer und CEO der Fit Additive Manufacturing Group, erneut begrüßen zu dürfen. Warum erneut? Weil schon in Folge 38 habe ich mit ihm reden dürfen. Damals ging es um die Oberflächenbehandlung von 3D-gedruckten Bauteilen. Tolle Folge, kann ich sehr empfehlen. Heute geht es um ein neues Metalldruckverfahren. Es geht um Submerged Arc Additive Manufacturing, kurz SAM, SAM, whatever. Was das ist, wie es funktioniert und wem das nutzen könnte, wird uns Karl Fruth gleich im Detail erklären. Vorab verraten möchte ich zwei Dinge. Es geht um das Herstellen sehr großer Metallteile und das Material wird in Drahtform zugeführt. Kenner der Materie denken jetzt wahrscheinlich sofort an Wire Arc Additive Manufacturing, WARM oder die Kombination aus Draht und Laser. Diese beiden Technologien haben wir aber schon in Folge 26 bzw. Folge 74 eingehend behandelt. Und für die Nerds, es geht auch nicht um WEBAM, also das Wire Electron Beam Additive Manufacturing, also die Kombination aus Draht und Elektronenstrahl. Das gab es nämlich schon in Folge 31. So, nun aber genug der Eigenwerbung. Jetzt schalten wir in die Oberpfalz, genau genommen nach Lüpburg. Hallo Herr Fruth, mögen Sie eingangs vielleicht noch ein paar Worte zu Ihrer Person und zum Unternehmen sagen?
Ja, hallo Herr Asche. Mein Name, wie gesagt, Karl Fruth. Ich bin Vorstand der FIT AG und die FIT AG ist ein Spezialist für die additive Fertigung. Wir machen das schon sehr lange, am Anfang nur mit Prototypen und wir versuchen immer mehr in die Fertigung von echten, fertigen Komponenten einzusteigen. Und dazu verwenden wir eine Vielzahl unterschiedlicher additiver Fertigungsverfahren und kombinieren die mit vielen klassischen Technologien. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist natürlich der Bereich Qualitätssicherung und das ist für uns auch eine große Herausforderung, weil jede Branche, die wir adressieren, so eine eigene Qualitätsmanagementsprache hat. Und der müssen wir natürlich Genüge tun und diese Sprache verstehen.
Wie groß ist die Unternehmensgruppe mittlerweile? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Alles in allem sind wir so 220, 230 Mitarbeiter.
Okay, prima. Damit steigen wir ein. Wie in der Einleitung erwähnt, mit SAM lassen sich große Metallteile drucken. Nennen Sie mal ein paar konkrete Zahlen. Was heißt groß? Was ist Höhe, Breite, Tiefe? Was ist maximal möglich? Beziehungsweise welche Produkte können mit der Technologie perspektivisch hergestellt werden?
Also vielleicht muss man es vorab schicken. Wir sind noch ganz am Anfang mit der Technologie. Der jetzige Erstaufbau basiert auf einem Roboter mit ca. 2,8 Meter Reichweite, sodass man da jetzt Raum abdecken können von ca. 3,20 Meter auf 2 Meter auf 1 Meter. Das heißt, das sehen wir momentan so als die maximale Box, in der wir Bauteile fertigen können. Aber wenn es funktioniert, wir haben in der Nachbarhalle einen Roboter mit einer 6,5 Meter Linearachse. Also man kann diesbezüglich von dem sehr viel machen. Aber wie gesagt, es steht da natürlich noch viel Entwicklungsarbeit davor, um zu sehen, wie kann man das dann wirklich machen. Die Handhabung von großen Bauteilen, von so großen Aufbaupaletten. Man hat Metall, Metall ist schwer. Man muss mit dem Schweißpulver umgehen. Es braucht Absauganlagen und so weiter. Wir haben da zwar Erfahrung durch unsere SCA-Technologie, die wir für die Herstellung von Betonteilen benutzen. Aber wie gesagt, zwischen Theorie und Praxis ist natürlich immer ein Unterschied und das gilt es jetzt herauszufinden.
Okay, Sie haben schon verraten, ein wesentlicher Bestandteil der Anlage ist ein Roboterarm, Sechsachsroboter, gegebenenfalls künftig auf einer Linearachse. Woraus sonst besteht das System? Wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert die Kinematik?
Ja, dann nehme ich doch den Roboter wieder auf. Also Roboter haben wir einfach, weil es für uns sehr viel einfacher ist, einen fertigen Roboter zu nehmen, wie irgendein XYZ-Portal aufzubauen. Roboter sind gut für dieses Verfahren, locker, schnell genug und auch sicher auch genau genug. Ja. Eine wesentliche weitere Komponente ist natürlich die Schweißquelle. In unserem Fall haben wir da eine von der Firma Lincoln, das ist ein recht renommierter Hersteller, für im Bereich Unterpulverschweißen. Und ja, Pulverdrahtlieferanten, da haben wir einen aus der Nähe, aus Bayern. Aber es gibt natürlich da auch ganz viele Draht- und Pulverlieferanten. Wir fokussieren uns jetzt am Anfang, wo wir noch viel ausprobieren, einfach auf kostengünstigen Baustahl. Aber natürlich gehen da viele, viele andere Drähte zum Aufschweißen. Ja, und dann kommt es natürlich dran, die ganzen Sachen zusammenzubringen. Wie gesagt, die Entfernung der Schlacke ist ein Thema, das uns beschäftigt. Die Pulveraufbereitung müssen wir in verschiedenen Variationen auch durchprobieren. Und ganz wesentlich ist natürlich auch die Steuerung, die wir da haben, wo wir die ganze Sensorik, die ganze Datenaufbereitung mit integrieren. Und ja, da haben wir als Master natürlich eine Steuerung aus der Nachbarschaft von der Firma Siemens, die können viele bedienen. Man bekommt Ersatzteile ja auch und also so ist es. Und der Rest ist jetzt wirklich viel rumprobieren und ja, tausende von Versuchen. Und last not least, das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist natürlich auch unser Technologiepartner, der Technologiecampus Parsberg-Lubburg. Das ist eine Ausgründung der beiden Hochschulen Deckendorf und Regensburg. Und die haben eigentlich die ursprüngliche Idee gehabt, der Professor Schmeitzel mit seinem Team. Der hat uns da herangebracht und wir waren sehr begeistert von den ersten Ergebnissen, die er uns gezeigt hat. Und sind dann gleich mit denen in ein größeres Forschungsprojekt mit eingestiegen und entwickeln dort die Technologie weiter. Von der akademischen Betreuung sicher her, der Herr Schmeitzer, die haben da auch viele Möglichkeiten und vom Anlagenbau her die Firma FIT.
Okay, perfekt. Jetzt haben Sie schon sehr viel zum Aufbau und zur Technologie verraten. Lassen Sie uns bitte ins Detail einsteigen. Ich versuche erstmal zusammenzufassen. Wir haben einen Roboterarm, wir haben eine Drahtzuführung und wir haben eine Pulverzuführung. Wir reden von Schweißpulver. Das eigentliche Baumaterial ist eben der Draht. Wir reden also von einem Unterpulverschweißkopf an einem Roboterarm. Jetzt ist vielleicht nicht jeder Hörer, jede Hörerin mit dem Unterpulverschweißen so vertraut. Können Sie das Prinzip des Unterpulverschweißens bitte kurz erläutern?
Sehr gerne. Sie haben es ja schon erwähnt, viele kennen natürlich Schweißen, das klassische Mic-Mac-Schweißen. Aber in der Tat, in Wirklichkeit ist Unterpulverschweißen das Schweißverfahren, das am meisten eingesetzt wird, wenn man nach Masse geht. Alle Rohre, Pipelines, Schiffe, wird fast alles mit Unterpulver geschweißt. Einfach aus zwei Gründen. Das Unterpulverschweißen hat den großen Vorteil, hervorragende Schweißnähte zu machen, sehr prozesssicher zu sein. Also sprich, die Reproduzierbarkeit ist ganz toll. Da braucht man nicht Künstler wie beim Wickschweißen, Mackschweißen oder klar Wickschweißen. Und und was macht das Verfahren so toll? Das ist einfach dadurch, dass ich dieses Schweißen, dass ich da Pulver drauf schütte, schmelzt das Pulver auf und dieses geschmolzene Pulver schwimmt praktisch auf dem Schmelzepool auf und bildet eine Kavität. Und diese Kavität schützt die Schweißnaht ganz hervorragend gegen Oxidation und Ähnliches, so dass ich wirklich außerordentlich hochwertige Schweißungen hinbekomme, die in vielen Bereichen wie Pipelinebau und so weiter natürlich gebraucht wird.
Okay, Sie haben es gesagt, es wird im Schiffbau benutzt, es wird im Pipelinebau benutzt. Das heißt, es geht um große, tiefe Schweißnähte. Es geht um hohen Materialauftrag in kurzer Zeit. Das nutzen Sie ja auch für ESAM-Verfahren aus. Welche Aufbauraten sind denn theoretisch denkbar? Wie viel Material kann ich mit Ihrem System zukünftig auftragen pro Zeiteinheit, Minute, Stunde, whatever?
Also momentan denken wir noch mehr, wie wir machen. Und wir rechnen aktuell bei unseren ganzen Sachen mit 5 Kilogramm pro Stunde. Aber 10 Kilogramm pro Stunde sollten überhaupt kein Problem sein, insbesondere da wir hierfür eine spezielle Technologie nutzen, und zwar sogenanntes Long Stick Out. Das heißt, den Draht, typischerweise 4 mm Draht, das ist sehr klassisch beim Unterpulverschweißen, den schiebt man ein bisschen weiter raus. Und diese Strecke, die der Draht hat bis zum Aufschweißen, da fließt der Strom durch. Dadurch wird der Draht schon mal heiß, also fängt zu glühen an. Das heißt, ich kann die Aufbaurate damit nochmal erhöhen. Beim klassischen Unterpulverschweißen, was man häufig macht, man hat mehrere Drähte hintereinander laufen, so dass man da 50, 60 Kilo bei großen Schweißflächen mal durchaus machen kann. Wir haben das momentan für uns ACTA gelegt, so Mehrkopfsysteme, weil da wir natürlich additiv denken, haben wir sehr viele Freiformen, die wir fahren, so dass da so eine Drahtreihe, die man da ansteuern müsste, zu kompliziert sind zum jetzigen Zeitpunkt.
Okay, das sind beeindruckende Aufbauraten, die Sie da genannt haben. Das heißt, ich bringe sehr viel Material in kurzer Zeit aus. Darunter leidet natürlich die Präzision. Deshalb umgekehrt die Frage, welche Auflösung ist realisierbarer? Was ist so eine minimale Wandstärke?
Ja, das haben wir jetzt noch nicht bis zur Grenze ausprobiert. Aber bei den Aufbauraten, die ich gerade genannt habe, da sprechen wir so von 1,5 Zentimeter Spurbreite.
Sie haben gerade gesagt, es geht natürlich um additive Fertigung, es geht um Freiformen. Beim klassischen Unterpulverschweißen, Sie haben es auch erwähnt, sind es gerade Schiffsplanken, es ist eine Naht, es geht geradeaus, ziemlich einfach. Beim additiven Fertigung, bei Freiformen ist das nicht so. Deshalb die Frage, lässt sich die Abschmelzleistung an die Schweißkopfposition bzw. die Schweißkopfgeschwindigkeit anpassen? Das muss ja zwingend eigentlich der Fall sein, weil wenn ich mit dem Kopf eine Kurve fahre und die Materialausbringung konstant gleich ist, wird die Kurve ziemlich unscharf, salopp formuliert, matschig. Also konkret die Frage, wie wird das System gesteuert, geregelt?
Korrekt. Wie gesagt, es übernimmt die Steuerung. Wir haben so einen gewissen Vorlauf, wo wir praktisch wenn wir die Schweißbrille einschalten, dann kommt irgendwann der Draht, der kontaktet dann irgendwann und dann beginnt dieses Aufschmelzen. Und beim Ausschalten ist es sehr ähnlich. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das schon geometrieabhängig ist. Also da gibt es noch viel zu tun, dass wir diese Überhöhungen an Anfängen und so weiter nicht bekommen. Aber man darf eins nicht vergessen, man muss im Gegensatz zum WAM-Verfahren als Beispiel, wir haben eine Schlacke, die danach entfernt werden muss. Nach jeder Schicht muss die Schlacke weg. Man kann nicht durch die Schlacke durchschweißen, weil die kühlt ab, die wird fest. Genau. Dann kommt man da mit dem Draht nicht mehr durch, also das muss weg. Aber das ist eine ganz frühe Phase. Das eine ist Technik, aber letztendlich, ich habe es ganz vorher am Anfang schon erwähnt, letztendlich geht es nicht darum, irgendeinen Metallklumpen zu machen, sondern man braucht irgendwas, was letztendlich zertifizierbar ist. Und insofern ist es schon noch die Frage, wie müssen wir unsere Schweißgüte schon während des Prozesses überwachen? Wir denken, das funktioniert gut, weil das ist einer wirklich der großen Vorteile beim Unterpulverschweißen. Ich brauche beim klassischen Schweißen wirklich eine zertifizierte Fachkraft mit einer Ausbildung, mit den Zulassungen und so weiter. Beim Unterpulverschweißen brauche ich eigentlich nur einen Einrichter und Bediener für die meisten Anwendungen. Also daran wird schon klar, dass das so viel prozesssicherer ist, wenn man mit Unterpulver arbeitet. Und wir hoffen, dass wir diesen Vorteil des Unterpulverschweißens auch bei dem SAM-Verfahren umgesetzt kriegen. Denn unsere ersten Kontakte zu potenziellen Anwendern von so großen Bauteilen, da dreht sich natürlich immer alles um Zertifizierung, Zulassung, Genehmigung.
Okay, Sie hatten es jetzt mehrfach erwähnt und damit Teil meiner Frage vorweggenommen. Beim klassischen Unterpulverschweißen entsteht nach jeder Schweißschicht, sofern es da überhaupt mehrere Schichten gibt, eine Schlackeschicht. Diese muss aus den genannten Gründen entfernt werden. Bei SAM, einem additiven Fertigungsverfahren, entstehen naturgemäß viele Schichten, somit viele Schlackeschichten. Deshalb die Frage, wie kriegen Sie laufend die Schlackeschichten aus dem Bauraum?
Momentan haben wir noch keinen Slack-Sacker, sondern wir machen das momentan noch händisch, denn wir müssen noch sehr viel mehr Versuche fahren, um da eine gute Technologie zu entwickeln, diese Schlacke prozesssicher wegzubekommen. Bei größeren Sachen ist es so, dass die Schlacke typischerweise tatsächlich aufgrund von Eigenspannungen wegspringt, aber wir haben halt, das liegt in der Natur der additiven Fertigung, immer absolut unterschiedliche Geometrien und da braucht man natürlich was prozesssicher ist. Kann man am Anfang schon händisch machen, aber letztendlich irgendwann muss das natürlich automatisiert funktionieren. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wir müssen auch dieses Pulver aufbereiten, weil wir natürlich wirklich einen ganz, ganz hohen Pulverbedarf haben. Denn das Metallbauteil ist er dann letztendlich vollkommen in einem Pulverbett. Und momentan gehen wir schon damit davon aus, dass wir auch das Schweißpulver als stabilisierendes Pulver für die Umgebung benutzen.
Sie haben gerade gesagt, Materialspannungen treten auf. Das soll natürlich nicht auftreten. Materialverzug wollen wir erst recht nicht. Wie vermeiden Sie das?
Hoffentlich besser wie beim WireArc AM. Das sind große Herausforderungen. Es sind große Herausforderungen, was die Verzüge anbelangt. Insbesondere die ersten 6 bis 8 Zentimeter. Danach hat man eigentlich eine Bauteilgeometrie, die massiv genug ist, um die Spannungen dann selbst zu tragen. Aber das sind große Herausforderungen. Das ist natürlich auch noch in Verbindung mit Energieabfuhr. Alles nicht ohne. Viele kleine Details.
Genau, so sehe ich das auch. Herausfordernd. Allein die Architektur, Maschinenarchitektur, Draht muss zugeführt werden, Pulver muss zugeführt werden, perspektivisch muss automatisiert die Schlacke entfernt werden. Ja, da haben Sie noch einiges an Arbeit vor sich, denke ich. Aber spannend, ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Sie haben angesprochen Qualitätskontrolle des Bauteils. Wie machen Sie das? Gibt es eine Inline-Qualitätskontrolle? Und wenn ja, werden auftauchende Fehler gegebenenfalls im Bauprozess schon korrigiert?
Ganz gute Frage. Soweit sind wir noch nicht. Wir können Kleinigkeiten bei uns testen, aber gerade bei diesen Bauteilen, die Net-Shape sind, gibt es natürlich eine Endbearbeitung. Also wir sind in der FIT derzeit auf jeden Fall nicht auf Bauteile in dieser Größe für die Nacharbeit ausgelegt. Und da muss man schon einiges machen, bis man da solidere Aussagen machen kann. Momentan geht es uns darum, diese Technologie Firmen vorzustellen, wo wir uns vorstellen, dass die so große Bauteile nutzen können, die einen Vorteil haben gegenüber den klassischen Herstellverfahren und mit denen gemeinsam die Anforderungen zu definieren. Und aus diesem Grund machen wir ja den Event bei uns in der FIT, wo wir diese Firmen einladen und ihnen die Technologie vorstellen, einfach als Plattform, um zu sagen, was erwarten die von der Technologie, wo sehen die Vorteile, auf welches Augenmerk soll man es ausrichten. Denn ich glaube, man muss so eine Technologie sehr stark in Zusammenarbeit mit den Anwendern entwickeln. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, sonst hat man eine tolle Technologie, aber niemand braucht sie.
Könnte eine spannende Veranstaltung sein. Wer ist eingeladen? Wann findet es statt?
Findet am 16. Oktober statt. Und unsere bevorzugten Lieblingsgäste sind natürlich jetzt der Bereich Schwerindustrie, Marine, Defense, Energietechnik. Das sind so die Zielgruppen, die wir ansprechen. Eigentlich alles potenzielle Unternehmen, die schon durchaus Kontakt haben mit der additiven Fertigung, die zum Großteil auch schon WireArc AM im Einsatz haben oder ausprobiert haben. Und, denen möchten wir einfach eine Erweiterung geben und sehen, wofür eignet sich die SAM-Technologie gut, wo kann man sie ergänzen mit WAM, wo kann man sie ergänzen mit Directed Energy Deposition. Also wie gesagt, das ist ja ein großer Vorteil der FIT auch, dass wir so viele unterschiedliche Technologien im Haus haben und die auch kombinieren können.
Kann man sich für diese Veranstaltung noch anmelden? Wenn ja, wo?
Ja, bei uns über die Webseite kann man sich anmelden und im Zweifel gibt es eine E-Mail-Adresse. heavymetal@fittechnology.
Okay, so zurück zum SAM. Sie haben es angesprochen, es geht um große Bauteile, die komplett in einem Schweißpulverbett liegen. Das wirft die Frage auf, wie wird entpulvert, beziehungsweise wie kriege ich diese schweren Bauteile aus dem Pulverkuchen raus?
Ein großer Stapler und ein Kran helfen signifikant. Also wie gesagt, das muss man alles maschinell machen. Also wir jetzt außer Testteile, ich rechne nicht damit, dass es Bauteile gibt, die für die Technologie gut geeignet sind, die unter 50 Kilo haben. Da denke ich, fangen wir an. Und am Anfang brauchen wir jetzt auch noch nicht 10 Tonnen Teile machen, aber so, ich denke, 50 bis 500 Kilo ist ein guter Start zum Testen, zum Einführen. Okay. Aber wir sind ja bei uns schon alle sehr gespannt und das ist ja toll, wenn man sieht, wie so eine neue Technologie tatsächlich ein Team motivieren kann. Großer Zusammenhalt, alle schwitzen zusammen in der Entwicklung und viele Ideen, die ausgetauscht werden. Auch natürlich in Verbindung mit dem Technologiecampus in Haasberg. Wirklich eine spannende Sache und ich freue mich schon sehr, nicht bloß auf die Veranstaltung, sondern auch auf das, was da wirklich rauskommt und die tollen Bauteile, die dabei entstehen werden.
das, wie gesagt, werde ich verfolgen. Ich bin auch sehr gespannt. Sie haben gesagt, große Bauteile, schwere Bauteile bis 500 Kilo. Das setzt voraus, dass eben auch entsprechend viel des Schweißpulvers genutzt wird.
Richtig.
Die Frage ist, ist dieses Schweißpulver, was nicht im Meltpool aufgeschmolzen wird, ist das wiederverwendbar? Wenn ja, in welcher Form? Muss es aufbereitet werden nach dem Bauprozess?
Ja, es muss aufbereitet werden, das auf jeden Fall. Insbesondere muss es sehr trocken sein. Das heißt, man muss das trocknen, weil das ist leicht hygroskopisch. Aber in Wirklichkeit kann man sogar das Aufgeschmolzene eigentlich wieder aufbereiten. Das wird nur aus kommerziellen Gründen beim klassischen Unterpulverschweißen halt nicht gemacht, weil natürlich in so einer Werft oder beim Pipeline-Schweißen, da ist viel Dreck drumherum, das ist dann zu aufwendig. Also kauft man es lieber neu. Aber für den Prozess bei uns in so einem industriellen Umfeld ist das sicher ganz spannend. Ja. Und die Technologie entwickeln wir momentan. Wie gesagt, wir haben da mittlerweile viel Erfahrung mit unseren Zementfertigmischungen, die wir ja aus dem Betondruck verwenden. Das ist sehr, sehr ähnlich.
Okay, wir reden aber nicht über Betondruck heute, wir reden über Metalldruck. Sie haben eingangs erwähnt, welche Materialien, Sie haben ein paar Materialien, glaube ich, genannt. Nochmal zusammenfassend die Frage, welche Drahtmaterialien lassen sich verarbeiten?
Klassischerweise beim Unterpulver ist 4 mm der Standard, aber man kann natürlich auch 2 mm Drähte nehmen, man kann auch 10 mm Drähte nehmen. Für große Aufbauvolumen nimmt man auch sehr häufig Bandmaterial, auch das geht. Man braucht natürlich ein bisschen einen anderen Kopf, aber die Schweißquelle ist die gleiche, zumindest wenn sie groß genug ist von der Leistung. Also da kann man fast alles verwenden, was drahtmäßig geht und was aufschweißbar ist. Klassischerweise sind es Stähle, Edelstähle. Es gab vor vielen Jahren natürlich einmal Versuche mit Titan, mit Aluminium. Theoretisch ist es machbar, praktisch gibt es da ganz wenig Erfahrung. Denn es ist eine Technologie, die wurde in den 60er Jahren intensiv genutzt und entwickelt. Und diese Personen, die es damals gemacht haben, die gibt es nicht mehr. Also da ist auch sehr viel Wissen verschütt gegangen. Und das ist ja noch eine Zeit, bevor das alles so genau öffentlich publiziert wurde und dokumentiert wurde. Also da gibt es auch im Bereich der Forschung, der Entwicklung, der Akademie, glaube ich, ganz spannende Punkte. Darum ist auch unser Partner, der Professor Schmeitzel, so heiß drauf, weil er da, denke ich, also da hat er wirklich ein interessantes Feld aufgemacht. Für die nächsten Jahre.
Okay. Das Verfahren, Sie haben es eingangs oder Sie haben es jetzt sehr schön geschildert, wie es funktioniert. Experten wissen, dass es relativ nah am Wire Arc Additive Manufacturing ist, also am lichtbogenbasierten Drahtschweißen. Trauen Sie sich einen Vergleich zu, wo liegen Vorteile, Nachteile zwischen Warm und Sarm?
Also in der Bauteilklasse, wo beide gehen würden, WAM hat die deutlich bessere Qualität von Metallurgie her, viel, viel weniger Lunker. Die Teile, die wir bisher gemacht haben, waren eigentlich alle total lunkerfrei. Und das ist ein großer Vorteil, aber natürlich, du hast keine filigranen Sachen. Also alles unter 2-3 Zentimeter Wandstärke, denke ich, ist nicht das Richtige. Eher dann wahrscheinlich eine Kombi aus beiden Verfahren. Das kann man im Rob ja ganz gut machen, dass man schnell mal den Kopf wechselt. Und dann mit einem anderen Stift zeichnet. Also ich denke, in der Übergangsklasse wird sich WAM schwer tun, damit in Wettbewerb zu treten. Und es kommt noch ein zweiter wesentlicher Unterschied natürlich. WAM ist ja nicht im Pulverbett. Ja. Während SAM praktisch im Pulverbett ist und da natürlich alle Freiheiten da sind. Und am Technologiecampus haben die Überhänge gemacht von, naja, ich sage jetzt mal 80 Grad. Das ist schon spektakulär.
Genau, Sie hatten es gesagt. Ein großer Vorteil von SAM gegenüber WAM ist das Pulverbett, das eben Überhänge erlaubt. Welche weiteren Vorteile fallen Ihnen ein?
Ich muss da wieder auf die Qualitätssicherung kommen. Alle Teile, an die wir denken, wir sprechen ja über ganz billige Baustahlteile, die ich als Normteil günstig beziehen kann, sondern wir sprechen über besondere Bauteile und besondere Bauteile, die erfordern alle eine ganz spezifische Behandlung, eine Zulassung und so weiter. Und da müssen Sie schon eine ganze Truppe von Leuten in den Unternehmen überzeugen, dass sowas eingesetzt wird. Und insofern die Qualität und die Reproduzierbarkeit des Materials ist das A und O. Das ist der große Vorteil. Und natürlich, das, woran wir bei der additiven Fertigung häufig auch scheitern, das sind die Kosten. Wir sind im Bereich, wo sehr viele etablierte Verfahren sind. Gusstechnik, frei vom Schmieden und so weiter, die sind etabliert und die sind günstig. Also wenn ich überlege, was ein frei vom Schmiedeteil kostet und dann nur mal die Kosten für den Draht dagegen überstelle, dann liegt der Kilopreis vom Draht schon deutlich über dem Kilopreis frei vom geschmiedeten Bauteil. Also das sind die Herausforderungen, die da stehen, mit denen wir arbeiten müssen. Aber natürlich der Vorteil ist, wenn man den Prozess im Griff hat, die Lieferzeit, auch die Logistik kann ein großer Vorteil sein. Ja. Wird sich zeigen, welche Vorteile sich dann wirklich manifestieren. Das kann man jetzt sehr theoretisch diskutieren, aber letztendlich werden das die potenziellen Kunden definieren. Darum versuchen wir ja so frühzeitig mit denen in Verbindung zu kommen.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Vorteile: A, Überhänge, B, hohe Schweißqualität. Kosten haben Sie angesprochen. Trauen Sie sich einen Kostenvergleich zu der Maschinen, Wham und Sam?
Die Maschinen sind praktisch ziemlich ähnlich, die tun sich nicht viel. Ich denke, der Personalbedarf bei beiden Verfahren wird tendenziell ähnlich sein. Aber ich habe beim WireArc EM ungefähr eine Aufbaurate von 1 Kilo. Perspektivisch bei SAM 10 Kilo. Das ist dann tatsächlich der Faktor 10. Also von dem maschinellen Aufbaukosten, denke ich, ist man da beim Drittel vielleicht. Ja. Und beim Material, da denke ich, tun sie sich nicht viel. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Material kostet auch.
Ja klar, also beim SAM brauche ich das Schweißpulver, das brauche ich beim Wham nicht.
Also ja, sie brauchen Schutzgas.
Stimmt, genau,
und darauf wollte ich hinaus. Und Schutzgas bei den Energiekosten in Deutschland, das ist ja praktisch wie Gold.
Okay.
Nein, es hängt sich ja an der Aufbereitung an und wie viel verbraucht man dann wirklich an Pulver. Aber also das Pulver ist nicht super teuer. Das ist ein Standardprozess, der in großen Mengen in wirklicher Tonnage hergestellt wird.
Okay, ich hatte es eingangs erwähnt, Draht- und Elektronenstrahl ist ähnlich, ein ähnliches Verfahren, allerdings für andere Einsatzgebiete eigentlich geeignet. Trauen Sie sich trotzdem da einen Vergleich zu? Wo lohnt sich WBAM, Wire Electron Beam Additive Manufacturing, und wo SAM?
Also ich sehe den E-Beam in Verbindung mit dem Wire schon eher dann bei ein paar Materialien wie Kupfer ist sicher spannend, Titan ist sicher auch spannend, Elektronenstrahl, 4-4 normale Edelsterne und so weiter. Ja, muss man einen guten Grund haben.
Okay.
Aber das ist immer ein Port, das gibt so viele verschiedene Technologien in diesen Bereichen.
Genau, absolut.
Und man muss sich auf irgendwas einfahren und dann für die spezifische Applikation die Vorteile herausfinden.
Genau, Sie sagen viele verschiedene Verfahren. Da fällt mir zum Beispiel noch Makro-SLM ein. Sagt Ihnen das was? Trauen Sie sich auch da einen Vergleich?
Absolut, ja. Bin ich noch zu wenig drin. Makro-SLM ist ein starkes Verfahren. Ich glaube auch, das wird für große Bauteile super spannend werden. Gerade wenn man sich überlegt, wie sich die Faserlaser entwickeln von der Leistung her. Ganz spannend. Aber um was vorwegzunehmen, das ist unserem Robby ziemlich wurscht, was wir da vorne dranhängen. Das heißt, viel dieser Technologie, die wir da machen, ist da sehr kompatibel. Also wir sind dran.
Okay, vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die mit Makro-SLM nicht so viel anfangen können. Ich versuche es ganz kurz zu beschreiben. Die meisten von Ihnen kennen das klassische LPBF, Laser Powder Bed Fusion. Pulver wird ausgetragen, schichtweise Laser verschmilzt, ist selektiv. Makro-SLM ist im Prinzip genau das Gleiche, nur dass die Partikel deutlich größer sind, die Laserleistung deutlich höher ist, das Ganze also größenmäßig skaliert wird und deshalb schneller mehr Material aufgetragen bzw. verschmolzen werden kann. Gekauft natürlich zum Preis der geringeren Genauigkeit. Das zum Thema Makro-SLM haben wir auch schon auf der Druckwelle gehabt. Fällt mir jetzt leider gerade nicht ein, welche Folge das war, schreibe ich in die Shownotes. Zurück zu Ihnen, lieber Herr Fruth. Sie hatten es jetzt schon erwähnt, Sie haben jede Menge Drucktechnologien im Haus. Nicht nur Metall, Sie machen auch viel Kunststoff. Ich glaube, Sie machen auch Keramik. Die wievielte Drucktechnologie ist SAM im Hause fit?
Es gibt da die aktiven und die passiven. Wir haben schon auch viel probiert, was sich dann als nicht doch nicht ganz so geeignet rausgestellt wie Papierlaminiertechnik oder viele andere. Aber ich denke, wir haben momentan so 18 bis 20 aktive Technologien im Haus. Und es werden mehr. Wir haben ein großes Vor. Das Makro-SLM haben es angesprochen. Das ist ganz spannend. Wir haben noch ein paar neue Technologien im Betonbereich, die ganz spannend sind. Und wir haben ein fast fertiggestelltes Labor, wo wir dann irgendwann mit den Pilzen anfangen werden. Also,
ja, sehr spannend.
Es macht Spaß.
Ja, übrigens Pilz hatten wir auch schon auf der Druckwelle. Auch das schreibe ich gerne in die Shownotes, wen das interessiert. So, damit kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Wir haben es geschildert, wie viele Technologien Sie haben. Haben Sie eigentlich eine persönliche Lieblingstechnologie? Was fasziniert Sie am meisten?
Die Vielfalt. Es ist wirklich die Vielfalt und ich bin jetzt so stark konzentriert auf die eigentliche Technologie, sondern wie wendet man die Technologie an? Wie nutzt man die Technologie, um den Applikationsnutzen rauszuholen? Insofern am meisten freut mich, wenn ich Lösungen sehe, wo man viele Sachen gut ineinander kombiniert, so dass man ja klassische Win-Win-Situationen hat zwischen Technologie, zwischen Applikation. Und wenn es natürlich gut läuft, auch noch zwischen Hersteller und Nutzer, dass jeder was davon hat, das ist eigentlich das, was mich treibt und was mir am liebsten ist.
Das heißt, Sie wollen sich nicht festnageln lassen auf eine ganz konkrete Technologie. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich finde es zum Beispiel faszinierend, wenn ich große Delta-3D-Drucker, wenn ich dazu gucken kann. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Aber sowas wollen Sie nicht rausstellen.
Na, momentan finde ich es ganz toll, wenn man beim Sam zuguckt und man sieht überhaupt nichts und man hört überhaupt nichts. Das ist auch faszinierend, wenn man das anders ja, kennt, wo es immer brutzelt und raschelt. Ja. Man braucht keine Schutzbrille und so weiter. Also ja, hat was. Und man weiß, unter dem Pulver entsteht jetzt gerade was. Begeistert mich momentan sehr stark.
Glaube ich. Damit sind wir bei der Schlussfrage. Ich bitte Sie um einen kleinen Blick in die Glaskugel. Aktuelles Megathema überall ist die KI. Trauen Sie sich zu einer Einschätzung, welchen Einfluss wird die KI auf die additive Fertigung in Zukunft nehmen?
Wir haben viele Projekte mit KI am Laufen. Ich habe ein eigenes Team gegründet, das da KI-Entwicklung bei uns nutzt, um besser zu werden. Ich persönlich glaube, dass KI einen ganz, ganz wesentlichen Impact hat auf die additive Fertigung. Denn wenn Sie das mal richtig analysieren, die additive Fertigung ist für Massenherstellung eigentlich zu teuer. Man findet immer Nischen, aber im Regelfall ist das so. Also ergibt sich natürlich, zwingt sich natürlich auf zu sagen, die additive Fertigung ist natürlich ganz super bei kleinen Stückzahlen. Aber das ist in Wirklichkeit auch falsch. Denn bei einer kleinen Stückzahl sind die Projektierungskosten ganz signifikant. Und wenn Sie auf eine nicht etablierte Technologie setzen, für die Herstellung, dann müssen Sie an den Projektierungskosten für eine neue Qualitätssicherung, für Nichtstandards so viel Geld mit einpreisen, dass es unterm Strich auch nicht funktioniert. Das ist ja das Dilemma, in dem die additive Fertigung in Wirklichkeit steckt. Wir müssen an dem Prozess drumherum so viel anpassen oder die Firmen müssen so viel dran ändern, dass letztendlich genau diese Änderungen nicht stattfinden und somit die additive Fertigung nicht eingesetzt wird. Und ich denke, die künstliche Intelligenz wird genau in diesen Projektierungsthemen so viel automatisieren, die wird so viel Leute, so viele Köche, die da mitmischen, rausnehmen aus dem Spiel, dass das der wesentliche Impact sein wird auf die additive Fertigung. Ich glaube, KI kann der additiven Fertigung ganz wesentlich helfen, die vielen Köche rauszunehmen, sodass man die Projektierungskosten bei kleinen Stückzahlen runterbringt.
Eine spannende Perspektive. Danke dafür. Lieber Herr Fruth, herzlichen Dank auch für die tiefen Einblicke in die junge SAM-Technologie. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, gute Fragen. Es ist immer toll, weil man ja gezwungen wird, sich selbst zu reflektieren, wenn man auf solche Fragen antwortet. Und ich hoffe, Ihre Hörer finden es genauso spannend, die Technologie, wie es bei uns ist, wo wir sie alle so spannend finden. Und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere jetzt ins Denken kommt und sich überlegt, hey, was kann ich damit Tolles machen?
Okay, prima. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie schon, die Folge 89. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben, Asche wie Asche, gelesen also sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Damit erhalten Sie tagesaktuelle News genauso wie ausführliche Hintergrundbeiträge aus der spannenden Welt der Technik. Für unsere HörerInnen gibt es exklusiv ein kostenfreies Probeabo für 4 Wochen. Das Angebot finden Sie in unseren Shownotes. Sicherheitshalber sage ich es hier nochmal. www.vdi-nachrichten.com/4 und dann WO für Wochen 4WO. Heute habe ich sogar noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier in die Shownotes oder eben unter www.ingenieur.de/Konausgabe gratis. Kon wie Konstruktion und direkt daran geschrieben Ausgabe gratis, Konausgabe gratis. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.